Es geht ganz konkret darum, Hisbollah so zu schwächen. Danach wird Iran in den Fokus rücken. Diese neuen Beziehungen zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea, das sind nukleare Mächte, ne? Oder fast nukleare Mächte. Dieser Appetit zu eskalieren, das darf man nicht unterschätzen. Und es durchaus auch Länder gibt, die gerade von den Entwicklungen der letzten Jahre profitiert haben. Und das sind natürlich auch attraktive Investitions-Destinations.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, irgendwie überall ist wieder Krisenmodus, auch wenn jetzt mal an der Börse itself ausnahmsweise gerade Partystimmung ist, weil wir allerlei Zinswenden haben. Aber irgendwie rund um den Globus nehmen die geopolitischen Risiken gefühlt wieder ganz schön zu. Und darüber wollen wir heute nochmal wieder dringend reden, und zwar ausführlich. Und ich freue mich sehr über unseren Gast, der heute da ist. Sie war letztes Jahr schon einmal bei uns zu Gast. Sie ist Head of Geopolitics beim Amundi Investment Institute, so heißt es richtig. In London ist sie uns zugeschaltet. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie wieder dabei ist. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Anna Rosenberg.
Ich freue mich, danke für die Einladung.
Ja, freue mich auch sehr, dass wir drüber reden. Und leider, muss ich sagen, ist mehr passiert als weniger. Es hat sich vieles nicht in Luft aufgelöst, worüber wir letztes Jahr so gesprochen haben. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen dran anknüpfen. Ja, wie gesagt, vielleicht mal so als Einstieg, man hat ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, das Gefühl, wenn man einfach so die Zeitungen ab und zu aufschlägt oder Tagesschau anschaut oder sowas, die Welt wird irgendwie immer bekloppter. So ist immer so dieser erste Eindruck. Ist das wirklich so, wenn wir das jetzt mal auf geopolitische Risiken mal tatsächlich beziehen und jetzt weniger auf was die einzelnen Menschen so auf der Straße veranstalten, hat sich die geopolitische Lage, haben geopolitische Risiken jetzt mal auch vielleicht in so einem historischen Kontext wirklich tatsächlich zugenommen? Sind wir also alle ein bisschen bekloppter geworden oder die Welt ein bisschen bekloppter geworden?
Ja, also wenn man mal heute die Situation in den historischen Kontext setzt, dann würde ich schon sagen, dass wir in einem Moment sind, in dem die geopolitischen Risiken auf jeden Fall zunehmen werden, weiter zunehmen werden. Es gibt einen Index, der heißt Historical Geopolitical Risk Index, der schaut auf geopolitische Spannungen seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Und was wir da sehen, ist, dass wir jetzt heute, also Ende 2023, waren wir auf einem Niveau, das vergleichbar war mit dem Kalten Krieg. Also die Linie war auf dem gleichen Level wie zwischen 1950 und 1990. Insofern, also ja, ein bisschen höher, aber jetzt nicht total krass hoch. Aber wenn wir jetzt schauen, was in den nächsten Jahren so auf uns zukommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Linie weiter ansteigen wird. Ja. Es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen. Also ich kann mal kurz diese Faktoren erwähnen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir die ansprechen. Also zunächst einmal, wir haben unseren eigenen geopolitischen Index kreiert hier, und was wir da ganz gut sehen, wir messen die bilateralen Beziehungen zwischen Ländern. Und was wir da sehen, ist, dass seit der Invasion in die Ukraine und seit dem Hamas-Anschlag sehen wir mehr schlechte bilaterale Beziehungen. Also mehr Länder tragen zu geopolitischen Risiken bei. Dann ist da das Thema Russland. Wir wissen nicht, was Russland will. Handelt es sich nur in Anführungszeichen um eine territoriale Expansion oder geht es darum, die Weltordnung tatsächlich zu verändern? Ja? Also die Rolle ist da auch noch nicht ganz klar. Dann haben wir natürlich auch die Beziehung zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea, die sich immer intensiviert. Und zusätzlich, egal wer im Weißen Haus sitzt, werden die Beziehungen zwischen USA und China weiter abnehmen. Also die werden nicht besser werden. Also sind wir in einer Welt, in der wir mehr Sanktionen haben, mehr Exportzölle, Handelszölle, viel mehr Spannungen überall. Wir werden auch noch mehr Disruption sehen aufgrund von Artificial Intelligence und die politische Missinformation, die diese kreiert, und den Klimawandel natürlich. Und wenn man diese ganzen Faktoren zusammennimmt, also wir haben mehr Akteure, die die Weltordnung verändern wollen, wir haben mehr Friktion in der Welt, kann man mit relativ großer Überzeugung sagen, dass diese Linie, die bisher auf dem Niveau des Kalten Krieges war, in den nächsten Jahren doch auf jeden Fall ansteigen wird.
Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen das Gefühl. Es ist ja eigentlich recht faszinierend, dass dieses, diese, ich sag mal, Rückkehr zum Egoismus oder zum nationalen Wir zuerst denken, dass du da ja gerade ansprichst, dass das so massiv zugenommen hat, nachdem wir eine Phase hatten, in der wir ja gerade durch globalen Handel eigentlich quasi auf allen Fronten eine Verbesserung des Lebensstandards erlebt hatten. Also wir haben ja jetzt Jahrzehnte hinter uns gebracht, die in denen die in der Globalisierung zumindest die Weltmächte, die wir jetzt besprochen haben und die auch auf dieser Bühne ihren Platz haben wollen, die davon massiv profitiert haben.
Ja, das ist absolut wahr. Wobei ich würde nicht sagen, dass wir in einer deglobalisierenden Welt leben. Ja, wir sind schon noch in einer Welt, in der es sehr viel Handel gibt. Die Handelsmengen haben nicht wirklich abgenommen. Wir sehen eine Umleitung der Handelswege. Also wir sehen zum Beispiel, wenn man ganz konkret mal schaut auf den sogenannten Middle Corridor, das ist ein Handelskorridor zwischen China und Europa, der hat jetzt viel mehr, also da ist viel mehr los, weil natürlich die Handelswege jetzt versuchen, das Rote Meer rechts liegen zu lassen und nicht über Russland zu gehen. Also ist mehr Handel in diesem Mittelkorridor und davon profitieren natürlich die Länder, die in der Mitte liegt. Also tendenziell würde ich sagen, wir sind jetzt gerade in einer Welt, in der es mehr Risiko gibt, in der trotzdem noch alle interessiert sind daran, den Handelsaustausch weiter zu betreiben, weil alle profitieren davon. Nur müssen sich Firmen jetzt einfach anders aufstellen. Die müssen sich anders positionieren, näher an ihre Absatzmärkte. Sie müssen sich ein bisschen loslösen von ihrem Ursprungsmarkt. Also zum Beispiel sehen wir chinesische Firmen, die sich viel in Mexiko ansiedeln, um näher an den USA zu sein. Oder wir sehen chinesische Firmen, die sich in Singapur ihr Head Office aufmachen, um nicht chinesisch zu erscheinen. Also wir sehen da ganz viel Kreativität im Moment, um weiterhin vom Handel zu profitieren. Und insofern sind wir noch nicht in einer deglobalisierenden Welt. Das kann sich ändern. Zum Beispiel sollten wir eine Trump-Präsidentie bekommen im Januar. Dann, wir würden dann natürlich viel mehr Handelszölle sehen. Dann könnten wir in eine deglobalisierende Welt kommen. Aber im Moment sind wir es noch nicht.
Da kommen wir nachher natürlich zu den USA noch ein bisschen dazu. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen die aktuellen Krisenherde auch durch, die wir im Moment haben, bevor wir dann mal so den Ausblick nach vorne wagen. Weil es natürlich jetzt im Moment sehr massiv die Schlagzeilen logischerweise bestimmt, ist es natürlich jetzt erstmal der Nahostkonflikt, der sehr drängend ist und der, offener denn je ist, in welche Richtung er denn sich entwickelt. Was würdest du sagen, sind denn so, man kann natürlich auch, wissen wir alle nicht, was die Zukunft bringt, das ist klar, aber die Aufgabe ist ja quasi auch bei euch natürlich ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Was könnte denn passieren, was könnte da so auf uns zukommen, in welche Richtungen kann sich das entwickeln und wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Nahostkonflikt sich zum Beispiel noch deutlich ausweitet?
Ja. Also als der Konflikt losging, dann hatten wir schon gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich in Phasen sich entwickeln. Zuerst wird sich Israel auf Gaza konzentrieren und auf Hamas. Danach wird sich Israel mit dem Hisbollah auseinandersetzen. Und danach wird Iran in den Fokus rücken. Weil aus israelischer Perspektive sind diese drei Gefahren existenziell für Israel. Wir haben jetzt genau diese Schritte verfolgt. Ja. In die Situation in Gaza oder Hamas, diese Gefahr, die militärische Gefahr von Hamas, auf die schaut Israel jetzt und denkt sich, okay, die militärische Gefahr haben wir mehr oder weniger im Griff. Natürlich haben sie Hamas nicht ideologisch ausgerottet, was sie eigentlich machen wollten. Das ist unmöglich. Im Gegenteil, wahrscheinlich haben sie die terroristische Organisation eher beflügelt. Und nun geht es also um Hisbollah. Es geht ganz konkret darum, Hisbollah so zu schwächen, dass sie keine existenzielle Gefahr mehr für Israel und vor allem für den Norden von Israel bilden. Ja. Nun ist es allerdings so, dass auf der einen Seite haben wir die Strategie, die Israel verfolgt, aber wir haben auch eine sehr volatile innenpolitische Situation, in der unterschiedliche Politiker auch handeln, um ihr politisches Überleben zu sichern. Daher ist das Agieren von Israel sehr schwer einzusetzen. Allerdings hatten wir eine große Veränderung in den letzten Wochen, die eigentlich die ganze Sache etwas entschärft, zumindest in Bezug auf, was die Märkte betrifft. Ja? Und zwar Iran. Iran haben wir eine neue Regierung, einen neuen Präsidenten, der einen sehr anderen Ton anschlägt. Dieser Präsident hat nicht total viel Macht, ja, aber er ist frei genug, eine neue Agenda voranzutreiben. Und diese Agenda ist, wieder Gespräche mit dem Westen anzufangen, zu schauen, dass Sanktionen aufgehoben werden. Und daher ist Iran gerade total auf Deeskalation. Und das ist insofern eine positive Entwicklung, weil es bedeutet, dass dieser Konflikt zwischen Israel und Hisbollah wahrscheinlich zwischen Israel und Hisbollah bleiben wird und Iran sich nicht einmischen wird, im Moment noch. Das ist zumindest unsere Prognose für die nächsten Wochen. Alles kommt darauf an, ob Iran das Gefühl hat, dass es Gespräche mit dem Westen führen kann oder nicht. Wenn sich diese Möglichkeit schließt, dann geht wieder das Risiko hoch. Iran ist natürlich auch in einer schwierigen Situation, weil sie müssen auch ihren Proxys im Libanon, aber auch in Syrien, im Irak zeigen, dass sie unterstützen. Also im Moment hat Iran auch ein bisschen eine Krise hier, weil sie müssen gleichzeitig weiterhin einen auf tough machen. Aber sie haben ganz klare Prioritäten. Also im Moment ist unser Basisszenario, ja, es eskaliert, aber es eskaliert auf eine kontrollierte Art und Weise, bleibt zwischen Israel und Hisbollah und ist daher nicht sehr bewegend für die Märkte. Wenn Iran mit ins Spiel kommt, dann sieht die Sache anders aus, weil dann muss die USA auch mit ins Spiel kommen. Und dann sind wir in einer Situation, die eskalieren kann, die auf jeden Fall auch auf die Ölmärkte Einfluss haben würde und auch auf die US-Wahl und insofern eher destabilisierend wäre und natürlich auch andere Krisenkonflikte möglich machen würde. Ja, also zum Beispiel in einer Situation, in der wir jetzt einen großen Krieg im Nahen Osten haben, ist es attraktiv, in anderen Gegenden, in denen es gerade so brodelt, vorzugehen, weil die USA abgelenkt ist.
Ja gut, das ist immer so ein Klassiker. Da kann man wirklich nur hoffen, dass Iran so ein bisschen im Moment weiter auf der vorsichtigen Seite bleibt. Wie viel Gefahr geht eigentlich in dem Kontext, wie du es auch beschrieben hast, von Israel selber aus, gerade weil sie innenpolitisch auch nicht so 100% stabil im Moment sind und natürlich auch da die Machtverhältnisse sich permanent verschieben und natürlich auch da die eigentlichen Entscheider massiv unter Druck sind?
Naja, ich glaube, wir sehen, was wir sehen, aufgrund genau dieser Situation, dieser Appetit zu eskalieren, ist ein sehr, sehr großes Risiko zu fahren. Das darf man nicht unterschätzen. Ein Angriff auf Hisbollah kann fatale Folgen für Israel haben. Hisbollah hat bis zu 150.000 Kämpfer und sie haben Ballistic Missiles, die ganz großen Schaden in Israel, in israelischen Städten anrichten können. Aber im Moment ist die israelische Regierung überzeugt, dass dieser potenzielle Schaden es wert ist. Aber in der Tat geht da sehr viel Risiko auf, ja, aufgrund der innenpolitischen Lage.
Und es auch das ist natürlich Teil dieses Konfliktes, sieht man in sehr vielen Ländern natürlich auch wiederum innenpolitisch sehr viel ausgetragen von diesem Konflikt. Wenn wir jetzt nur mal in Deutschland sehen, was da so alles los ist zwischen den einzelnen Lagern, ne? Auch das hat ja so einen gewissen Zündstoff.
Ja, absolut. Also im Moment ist natürlich in vielen Ländern die politische Lage so zerstritten und verteilt, dass es schwierig ist, Konsens zu finden und überhaupt zu regieren. Ja, man ist immer mehr geteilt und es kommt daher leider relativ wenig bei raus. Also in Deutschland muss man wahrscheinlich warten, bis es zu einer Veränderung in der Konstellation kommt nach der nächsten Wahl. Das ist zumindest, glaube ich, die europäische Perspektive auf die Situation in Deutschland. Aber da ist Deutschland auf jeden Fall nicht allein.
Ja, ne? Genau. Das eint uns dann schon wieder, auch wenn es das nicht besser macht. Ukraine, Russland müssen wir natürlich vielleicht auch einmal kurz ansprechen, da natürlich auch da wieder neue Dynamiken sich entwerfen. Das ist jetzt nicht so ganz außergewöhnlich, wenn man plötzlich wieder über Lieferung von Langstreckenraketen spricht. Da ist dann auch nicht verwunderlich, dass sofort eine Reaktion darauf kommt. Wie schätzt du oder wie schätzt ihr die Lage rund um den Ukraine-Krieg gerade mit Russland im Moment ein, soweit man das überhaupt kann? Und würdest du sagen, dass sich im Vergleich zum vergangenen Jahr auch da die Gefahren der Eskalation erhöht haben?
Ja, also eigentlich kann man, also konnte man sehr gut vorhersagen, was da bisher passiert ist. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass dieser Krieg zu keinem Gewinner führen wird, dass Russland die Überhand hat, aufgrund einfach viel mehr, ne, Männer, viel mehr größere Bevölkerung. Und im Moment ist passiert genau das, dass Russland also konsequent mit relativ wenig Opfern, also es gibt ja noch keine militärische Pflicht, Militärpflicht in Russland, weiterhin Territorium einnimmt. Also wenig, die Ukrainer sind schon ganz gut darin, das Territorium zu halten, aber konstant nimmt Russland immer mehr Territorium ein. Das war absolut vorhersehbar im Sinne von, wenn es ein Interesse daran gibt für Russland, ein Ceasefire einzugehen unter einem, also ein Waffenstillstand unter zum Beispiel einer Trump-Regierung, dann ist es wichtig, dass Russland so viel Territorium wie möglich jetzt einnimmt, damit es später so viel Territorium hat, ne, wenn es in die Verhandlungen geht, weil das kann man dann nicht mehr rückgängig machen. Daher ist es klar, dass sie dieses Ziel auch weiterhin verfolgen, immer ein bisschen mehr Territorium einzunehmen. Die Invasion der Ukraine in Russland ist auf jeden Fall signifikant und erhöht natürlich das Risiko. Aufgrund von verschiedenen Gründen. Nämlich zunächst einmal gab es eigentlich sowas historisch sehr, sehr selten, dass eine Nuklearmacht eine Invasion erlebt hat. Ja, es gab es einmal in den 60er Jahren in Russland, China, aber das war's. Es ist also auf jeden Fall signifikant, und die Tatsache, dass Putin es nicht als Kriegshandlung benennt, bedeutet, dass er es runterspielen möchte, ne? Aber das ist signifikant. Es macht es auch wahrscheinlicher, dass der Westen diese Ukraine erlaubt, tiefer in das russische Territorium einzugreifen. Also da haben wir schon ein bisschen eine Erhöhung des Risikos, würde ich schon sagen. Dieses Jahr wird sich das weiterhin so abspielen, wie es sich abspielt. Wir kommen jetzt in die heiße Phase. Wir sind schon in der heißen Phase. Und dann nächstes Jahr kann die Sache ganz anders aussehen. Sollten wir eine Trump-Regierung haben oder eine Harris-Regierung, die wird mit dem Krieg ganz anders umgehen.
Das ist das Stichwort. Ich glaube, das ist natürlich auch dieses Thema. Geopolitische Risiken ergeben sich natürlich nicht nur aus Waffen, sondern natürlich auch aus Handelszöllen und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht mal ganz kurz das Thema US-Wahl. Natürlich wissen auch wir nicht, wer die Wahl gewinnen wird. Auf das Spielchen brauchen wir uns auch nicht einlassen. Aber daraus ergibt sich natürlich für die Welt doch, je nachdem, wer gewinnt, für den einen oder anderen ein anderes Ergebnis. Wollen wir mal so ein bisschen die Szenarien entwerfen? Was bedeutet das für die Welt, wenn eine Harris gewinnt oder ein Trump gewinnt? Und natürlich auch in der Unterscheidung, gibt es den Durchmarsch von Trump mit beiden Häusern oder eben nicht?
Ja, also ich denke, dass es außenpolitisch wahrscheinlich nicht so relevant ist, ob er eine totale Macht hat mit beiden Häusern oder nicht. Also sprechen wir mal über eine Trump-Regierung, was die außenpolitisch bedeuten würde. Also konkret kann man sagen, dass unter Trump natürlich da geht es um Handelszölle. Er ist eigentlich niemand, der sich groß um Geopolitik kümmert. Ihm geht es um wirtschaftliche Faktoren. Ja. Es ist wichtig zu sagen, dass man oft immer Trump darstellt, als hätte er die alleinige Macht und würde total ideologisch agieren. Das ist zu simplistisch. Wenn man genau schaut, was die Außenpolitik von Trump wirklich prägen würde, muss man verschiedene Faktoren mit einbeziehen. Da ist einmal die Tatsache, dass es drei unterschiedliche Lager in den republikanischen Partei gibt. Es gibt die Prioritizers, die wollen alles unter China ordnen. Es gibt die Isolationists, die wollen nur nach innen schauen. Und es gibt die Primacists. Das sind die, die eigentlich typische republikanische Außenpolitik betreiben wollen. Ja. Dann gibt es Trumps Erfahrung von seiner ersten Wahljahre. Und dann gibt es natürlich auch noch seinen Appetit, Deals zu machen. Ja. Man muss diese ganzen Aspekte zusammennehmen, und dann kommt man zu realistischen Szenarien, wie sich Trump in der Außenpolitik verhalten würde. Es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass die Primacists ungefähr 75% der republikanischen Partei ausmachen. Das bedeutet, dass selbst wenn Trump überzeugt ist, eine Sache zu machen, zum Beispiel Europa rechts liegen zu lassen oder links liegen zu lassen, dass die Republikaner, die Primacists da nicht mitmachen würden. Ja. Also wenn wir mal ganz konkret schauen, was bedeutet Trump für die Geopolitik? Also zunächst einmal interessiert er sich nicht groß für Geopolitik. Er interessiert sich für wirtschaftliche Faktoren. Er ist kein Befürworter von Krieg. Er hat eine Aversion dazu. Natürlich wären Handelszölle sehr umfangreich unter der Trump-Administration. Und diese Handelszölle würden wahrscheinlich auch auf Europa treffen, und zwar wahrscheinlich sehr signifikant auch, ne? Europa würde unter größerem Druck stehen, amerikanische Produkte zu kaufen. Es wäre große Unsicherheit über Sicherheit, aber auch über Energie. Ne? Wir kaufen sehr viel Gas aus den USA. In der Vergangenheit gab es da auch einige Drohungen, dass das vielleicht nicht immer so weitergeht. Also es wäre sehr viel Unsicherheit, aber wie gesagt, die Republikaner in diesen die Primacists würden Europa auch nicht links liegen lassen, weil sie wissen, man braucht sie im großen Konflikt oder in einem großen Wettkampf mit China. Im Nahen Osten würde ich keine große Veränderung erwarten. China würde wahrscheinlich große Handelszölle sehen, wahrscheinlich 10% für alles und dann in manchen Sektoren 60%. In der Sache in Russland, Ukraine, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ist ein Waffenstillstand wahrscheinlicher unter Trump. Der könnte so aussehen, dass Trump sagt, hört mal zu, Ukraine, wenn ihr euch nicht hinsetzt und verhandelt, dann kriegt ihr keine Waffen mehr. Und Russland, wenn ihr euch nicht hinsetzt und verhandelt, dann kriegt die Ukraine noch viel mehr Waffen. Und für Russland könnte das attraktiv sein, weil natürlich Russland damit wieder eine Möglichkeit hätte, im internationalen System teilzunehmen. So, wenn man das alles zusammennimmt, dann haben wir gleichzeitig Faktoren, die geopolitisch deeskalierend sind und eskalierend. Und die sind nicht unbedingt, diese zwei Sachen schließen sich nicht unbedingt aus. Die können gleichzeitig passieren. Angenommen, wir kriegen einen Waffenstillstand in der Ukraine und Russland und die USA nähern sich wieder aneinander an, dann wird das Risiko dieser neuen Beziehungen zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea etwas runtergehen. Ja, also das ist recht wichtig und signifikant, weil das sind nukleare Mächte, ne? Oder fast nukleare Mächte. Natürlich hätten wir viel mehr Probleme unter den Alliierten. Es gäbe sehr viel Streit um die Zölle. Die westliche Allianz würde bröckeln. Also insofern würde das natürlich schwierig sein. Also Trump hat so viel Upsides wie auch Downsides. Wenn wir jetzt mal auf Kamala Harris schauen, ich sage dazu immer, das ist wahrscheinlich ein Sequel des Status Quo ist, also die zweite Staffel, ja, die zweite Staffel der Biden-Administration mit Kamala Harris, die sich wahrscheinlich eher auf Artificial Intelligence und die Kriegsführung der Zukunft spezialisiert hat. Darauf würde sie sich wahrscheinlich weiter spezialisieren. Sie würde wahrscheinlich auch die Ukraine länger unterstützen, weil sie wesentlich kritischer gegenüber Russland eingestellt ist und eher so diese Langzeitgefahr, die Russland darstellt, sieht. Daher könnte ich mir vorstellen, dass die Ukraine unterstützt wird, um die territoriale Position zu halten und dann einfach gewartet wird, also gewartet, bis Putin rausgeht. Also dieser Konflikt mehr oder weniger versucht einzudämmen. Keine große Veränderung im Nahen Osten, keine große Veränderung natürlich mit der EU. Trotzdem würde erwartet werden, dass auch europäische Länder wesentlich mehr in Defense investieren, in die Rüstungsindustrie. Also auch unter Harris gibt es Tendenzen, in der sich die USA etwas zurückziehen möchte.
Und man muss natürlich auch sagen, wenn wir mal das Wirtschaftspolitische nehmen, auch also du kannst natürlich auch sagen, du siehst anders, aber auch unter einer demokratischen Haus oder einer Präsidentin Harris ist die Gefahr, dass Amerika ein bisschen weiter diesen Weg geht, sich wirtschaftlich etwas mehr abzuschotten, mit Sicherheit nicht so extrem, wie Trump das so immer ankündigt, aber so völlig aus der Welt ist das ja auch nicht.
Nee, also diese Einstellung gegenüber China, die wird sich nicht verändern. Harris wird genauso gegenüber China eingestellt sein, wie das auch Biden war. Ich denke, wir werden weiter ganz konkrete Sanktionen im Bereich der Technologie sehen. Das wird weitergehen. Ich glaube, sowohl Trump wie auch Harris würden weiterhin Politik betreiben, die Firmen in die USA anzieht, von anderen Ortschaften weg. Insofern ist das weder Trump noch Harris verändern die Richtung nicht. Ne? Das ist, wir gehen in die gleiche Richtung, nur zu unterschiedlichen Extremen. Und es ist schon so, dass die Welt, in die wir schreiten und bereits drin sind, eine ist, in der die USA nicht mehr Nummer eins ist und nicht mehr die globale Polizei, sondern eine Welt, in der es mehrere Einflusszonen gibt, mehrere Länder, die immer einflussreicher werden. Und es ist ein Unterschied, wie das gemanagt wird, wie dieser Übergang gemanagt wird. Harris würde wahrscheinlich diese Situation versuchen, so zu managen, dass es mehr oder weniger schafft, das gegenwärtige System offen zu halten, mit so wenig Disruption wie möglich. Bei Trump wäre es wahrscheinlich wesentlich, nicht chaotischer, aber auf jeden Fall disruptiver.
Wobei man natürlich da auch immer die Frage stellen kann, was ist besser? Etwas so vor sich hin, nicht siechen ist das falsche Wort an der Stelle, aber diesen Status quo Erhalt bis zu einem Punkt, wo es ohnehin nicht mehr geht, aufrechtzuerhalten oder eben die Reißleine zu ziehen. Auch darüber kann man ja eigentlich diskutieren, ne?
Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt meine Rolle, die Politik zu beraten, was besser und was schlechter ist. Aber ganz konkret ist es schon so, wenn man schaut, was das Verhalten der EU wäre unter einer Trump-Präsidentschaft und unter einer Harris-Präsidentschaft. Wir wissen ja, dass die EU immer dann reagiert, wenn es große Krisen gibt. Ja, also insofern, eine große Krise würde bedeuten, dass sich die europäischen Leader eher zusammenraufen müssten und eher große Entscheidungen treffen müssten, wie wir das ja auch während Covid gesehen haben zum Beispiel. Insofern ist eine Disruption, ne, also wir haben es ja auch schon gesehen, die Bedrohung, dass Trump wieder an die Macht kommt, hat dazu geführt, dass fast alle Länder versucht haben, dieses 2% NATO-Ziel zu erreichen in Sachen Defense-Abgaben, ja. Und es war nur die Bedrohung, noch nicht einmal die Tatsache, dass er da ist.
Und wenn man mal das quasi zum kurz zu Ende gedenkt, beispielsweise, wie du gesagt hast, wenn wir eine Trump-Administration beispielsweise bekommen und den Gedanken weiterführen, beispielsweise er hilft, dass es einen Friedensvertrag gibt und die USA und Russland nähern sich wieder stärker aneinander an. Könnte das nicht im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Spannungen zwischen China und dem Westen dadurch natürlich zunehmen, weil China noch viel weniger der Liebling der Welt ist?
Ja, also China ist sehr interessant. Wir haben jetzt große, also heute, ne, Stimulus, sehen wir jetzt gerade, wie wieder die Wirtschaft in den Mittelpunkt gerückt ist. Das ist interessant, weil es bedeutet, dass Xi Jinping die Wirtschaft jetzt auf jeden Fall wieder ankurbeln möchte. Und wenn das funktioniert, das wissen wir jetzt noch nicht, ja, weil die strukturellen Probleme, die China hat, die geopolitischen Probleme, die China hat, die sind nicht weg. Aber wenn die Wirtschaft wieder etwas zum Leben erwacht, dann reduziert das geopolitische Risiko, das von China ausgeht. Wenn man mal auf die Geschichte Chinas schaut, dann ist es ein Land, das sich eigentlich immer sehr gerne gegen seine Politiker auflehnt, ja. Und Xi Jinping hat große Angst davor, dass das so passiert. Daher haben wir diesen Staat, diesen Überwachungsstaat. Aber um die Bevölkerung glücklich zu halten oder zumindest nicht aufständisch, braucht man eben eine Wirtschaft, die funktioniert. Wenn das nicht mehr funktioniert, weil sich die Welt mehr und mehr abwendet, weil mehr und mehr Länder Zölle einführen, Europa, aber auch in anderen Emerging Markets, und China immer mehr in die Ecke gedrängt wird, dann wächst das geopolitische Risiko. Heute ist China bereits der größte Exporteur nach Russland. Wir hatten vor 2 Wochen oder so zum ersten Mal die Anklage aus den USA, dass China Waffen, also wirklich Waffen nach Russland schickt und nicht nur dual-used goods. Und das ist schon ein Game Changer, ne? Weil anscheinend im Austausch bekommt China Informationen über Submarine Capabilities. Ja. Europa schaut sich diese Sache an und denkt sich, also so Dual-Use-Goods, ja, da können wir noch wegschauen. Aber bei anderen Sachen wird es immer schwieriger. Und dann haben wir jetzt auch einen neuen Wind in der neuen Europäischen Kommission. Den Draghi-Report, darüber haben wir noch nicht geredet. Ja. Aber eine Sache, die ganz wichtig ist in diesem Draghi-Report: Er redet von wesentlich protektionistischeren Maßnahmen, von mehr Zöllen, auch gegenüber China, um sich zu beschützen. Draghi ist nicht allein. Es gibt immer mehr europäische Thinktanke, die genau dazu aufrufen. Also Europa scheint sich gegenüber China etwas anders aufzustellen. Und das ist natürlich auch ein Problem für China, falls es die Wirtschaft nicht ankurbeln kann. Also insofern, umso mehr China wirtschaftlich in die Ecke gedrängt ist, umso größer das Risiko, das von China ausgeht. Ja. Im Moment, ich glaube, die Nachrichten, die wir jetzt hatten über diesen neuen Stimulus, reduzieren das Risiko, aber wir müssen erst mal schauen, wie die sich dann tatsächlich auswirken.
Ich meine, das ist ja natürlich das Ding, was man die letzten, ich sag mal, 2-3 Jahre über Xi Jinping schon sagen musste, dass man schon das Gefühl hat, dass wenn der zu sehr in der Ecke ist und zu sehr vielleicht auch seine Macht in Gefahr ist, dass der sich tendenziell eben zu, anders als man das die 10 Jahre davor erlebt hat, hinreißen lässt zu Machtdemonstrationen aller Art, die eben dann auch mal außenpolitisch stattfinden können.
Oh ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt natürlich schon in den letzten Jahren ganz eindeutig gesehen, wie sich China militärisch aufrüstet und auch die Einflusszonen ausweitet. Da ist schon ein neues Great Game im South China Sea gerade unterwegs. Also das sind auf jeden Fall Tendenzen, aber im Grunde ist es eben auch eine ganz historisch gesehen natürliche Evolution einer Großmacht, ja, die eben jetzt in einer Great Power Competition ist. Also das muss nicht bedeuten, dass wir in einen Krieg zusteuern. Es bedeutet nur, dass eine neue Großmacht versucht, ihre Einflusszone zu erweitern.
Ja, und auch so, wie es Frank Sehren immer sagt, ihren Tisch eben auch am Platz der Großen, ihren Platz am Tisch der Großen einzunehmen, ne? Was man ihnen jetzt nicht so richtig zugestattet natürlich. Ich finde, in dem Zusammenhang natürlich ist es, weil wir hier natürlich in Europa sind, es ist immer ein relativ schwieriges Thema und deswegen, du hast es schon angesprochen, der Draghi-Report ist schon auch ein gefährliches Spiel, weil es natürlich der Versuch, sich abzuschotten oder wenn es diese Tendenzen denn tatsächlich gibt, weil es auch so ein bisschen das Entscheidende ist. Ne? Wir haben ja immer gesagt, Europa sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, anstatt nach sich selber zu schauen und sich wieder einen Stuhl zu schnappen. Und ein, aus welchen Gründen auch immer, Abschotten gegen China bedeutet natürlich auch ein Stück weit ich habe mich entschieden für die USA. Was ja irgendwie auch ein Stück weit fatal und vielleicht auch dumm ist, aber das ist eine andere Bewertung.
Ja, ich denke, es kommt darauf an, wer im Weißen Haus sitzt. Also wahrscheinlich würde ein sich abschotten unter Trump wesentlich weniger passieren. Einfach aufgrund, man kann nicht 2 Handelskriege führen. Ne? Also einer ist wahrscheinlich dann ausreichend. Unter einer Harris-Administration würde man sich wahrscheinlich eher in Richtung der USA bewegen. Allerdings wird Europa nie so extrem sein. Man sieht es ja jetzt ganz konkret im Automobilsektor. Wir haben zwar diese Handelszölle, allerdings sehen wir auch total viele Kooperationen zwischen europäischen Autoherstellern und chinesischen Autoherstellern und Batterieherstellern. Da versucht man neue Modelle. Wir sehen chinesische Firmen, die in Europa anfangen, Fabriken aufzumachen, auch weil Politiker das dann eher kontrollieren können und weil das natürlich auch Jobs bringt. Also ich denke, die Beziehung zwischen Europa und China wird immer etwas nuancierter bleiben als die Beziehung zwischen den USA und China. Allerdings wird es immer schwieriger werden und es wird auf jeden Fall protektionistischer werden.
Macht es aber natürlich nicht besser für uns, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu den wirtschaftlichen Risiken.
Nein, natürlich, Europa ist in einer schwierigen Situation, das wissen wir alle. Allerdings gibt es ganz große Unterschiede. Ja, also wir haben ein Ranking gemacht, geopolitische Gewinner und Verlierer, das ist intern, ich werde nicht in die Details einsteigen. Aber die wichtigsten Takeaways sind, dass Europa da auf einer ziemlich großen Spanne liegen. Und es durchaus auch Länder gibt, die gerade von den Entwicklungen der letzten Jahre profitiert haben und die das wahrscheinlich weiterhin davon profitieren werden. Also zum Beispiel einige Länder in Osteuropa aufgrund dieser Veränderung der Handelssituation, aber auch Länder in Nordeuropa stehen relativ gut da. Also wir haben sehr viel Diversität in Europa. Die großen Probleme hat Draghi angesprochen. Die Produktivität ist ein großes Problem, wenn man vor allem schaut, wie sich Europa gegenüber den USA in den letzten Jahren positioniert hat, das wissen wir alle. In der Tat ist da ein großer politischer Willen gefragt, um diese Dinge zu verändern auf europäischer Ebene. Die Realität ist, dass dieser politische Willen im Moment nicht da ist, weil die politische Lage in vielen Ländern so ist, wie sie ist. Das kann anders aussehen in einem Jahr. Es kann anders aussehen, wenn es eine große Krise gibt, ja, wie zum Beispiel Trump kommt und ihr müsst euch jetzt entscheiden. Aber im Moment ist relativ wenig Spielraum, um tatsächlich was zu verändern.
Ja, wir sind uns natürlich wie immer alle wahnsinnig uneins und vor allem ist es natürlich, es ist ein sehr deutsches Phänomen, das auf den Rest Europas auch rüberschwappt, dass wir unsere eigenen Probleme irgendwie nicht benennen und vor allem nicht korrigieren wollen, gerade was die wirtschaftliche Kraft angeht, ne? Das ist ja auch so, wir sind sehr mit uns selber beschäftigt.
Na, ich glaube, das Problem ist, dass wir in Deutschland auf ein Modell blicken, das funktioniert hat in der Vergangenheit, aber dieses Modell wurde nicht upgedatet für die Zukunft. Und wir relativ starr sind in den Strukturen und nicht genug Kreativität zugelassen wird, um tatsächlich to think out of the box. Ja, und dieses Problem gestaltet sich in der Administration und trickelt so, ne, also fließt so in sämtliche Bereiche über. Und man muss, glaube ich, einfach nochmal mit frischen Augen auf viele Dinge schauen und versuchen, die Sachen anders anzugehen. Weil trotz allem hat Deutschland eine top ausgebildete Leute. Es ist aber durchaus wie in einer Zwangsjacke. Und ich glaube, da muss man sich etwas von lösen, um auch kreatives Potenzial zu entfachen, um zu diesen ganz großen Problemen Lösungen zu finden.
Mal so quasi, um das aufzugreifen, gehässig gesagt, würde ein Präsident Trump, sagen wir mal, uns eher dazu zwingen, diese Fesseln zu lösen, als eine Präsidentin Harris?
Ja.
Eigentlich schon, ne?
Absolut.
Weil das, was quasi uns auf wirtschaftlicher Ebene trifft, wahrscheinlich erstmal härter ist und uns auch mehr ins Markt trifft und uns dann auch zwingt zu sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht doch mal den Hintern hochkriegen.
Ja, also ich denke, wir sind ja hier, ich bin ja in London, ja. Hier haben wir es ja ganz gut gesehen, wie das Land erstmal gegen die Wand gefahren wurde, bevor es tatsächlich auch möglich war, innenpolitisch einen drastischen Wandel zu versuchen. Und in so einer Beziehung ist wahrscheinlich, und man sieht es auch, dass die Trends fangen oft in England an und schwappen dann so auf den Kontinent über. Und insofern kann es durchaus in Europa auch der Fall sein, dass erstmal die Sache gegen die Wand gefahren werden muss, bevor man dann anfängt, die Sache wieder zu reparieren. Und in der Tat ist es jetzt so, dass wenn ich mit Investoren spreche, plötzlich sind alle wieder so positiv auf England zu sprechen, einfach aufgrund des Neuanfangs. Was ironisch ist, weil bis vor kurzem war das absolut undenkbar. Ja, also und wenn man bedenkt, dass insofern ist Deutschland vielleicht und England gar nicht so unähnlich.
Und es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe vor 2 Wochen hatte ich ein Interview mit von einem anderen Investmenthaus Kollegen, der eben auch in London lebt, sogar doppelte Staatsbürgerschaft hat. Und wir hatten genau dieses Thema und ich sage ja, Mensch, guck mal, UK ist ja jetzt so was, sagen wir mal auf die Börse bezogen, Japan das letzte Dreivierteljahr war everybody's darling und irgendwie jetzt redet jeder über UK. Und er meinte, ja, ist schon irgendwie lustig, denn es ist ja eigentlich jetzt ist nicht so, dass die 180-Grad-Drehe tatsächlich passiert ist wirtschaftspolitisch, sondern es ist eher so, dass man eben, dass der Karren so tief im Dreck war, dass man zumindest mal zu etwas sehr Demokratischem kam, nämlich man setzt sich hin und überlegt sich mal einen neuen Konsens. Und das ist eigentlich kein großer Wurf, aber es ist schon, heutzutage reicht das dann schon, um mal zumindest wieder eine positive, ja, es ist genauso ironisch, wie es klingt.
Nee, es ist schon so, also die strukturellen Probleme sind unverändert, die sind ganz eindeutig da, aber das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, denn wir reden hier über Märkte, über Zahlen, theoretisch über Zahlen. Am Ende sind Märkte Emotionen. Wie fühlt sich ein Investor heute über UK, über Deutschland? Fühlt er sich gut, fühlt er sich schlecht? Jetzt haben wir also in UK ein better feeling, ja? Und das schlägt sich sofort auf die Märkte um, auch wenn die realen strukturellen Probleme genauso da sind. Aber natürlich ist es so, dass eine neue Regierung da ist, die zumindest Pragmatismus an den Tag legt. Und die Situation war so eine, dass das schon zu einem riesigen Upswing in Sentiment führt.
Und dadurch, dass sie natürlich nichts mit der EU zu tun haben, können sie sich auch aus vielem raushalten. Und sie sind dann wieder geopolitisch betrachtet zu klein, als dass man sich an ihnen ärgern würde.
Naja, das würde ich nicht so sagen, dass sie geopolitisch zu klein sind, weil es ist eine Nuklearmacht, ja, hat eine der besten Armeen in Europa. Und nicht nur in Sachen Armeen, sondern auch das ganze Netzwerk, das diplomatische Netzwerk, das UK hat, ist wahrscheinlich einzigartig auf der ganzen Welt. Diplomatisch und natürlich auch Geheimdienst. Und ich glaube daher, das ist ein Bereich, in dem wir sehr viel Kollaboration zwischen Europa, also der EU und UK sehen werden, einfach weil UK da bessere Kapabilitäten hat. Mhm.
Trotzdem sitzt es nicht so zwischen den Stühlen.
Nee, es sitzt nicht so zwischen den Stühlen. Es ist auf jeden Fall eher, es sitzt zwischen den Stühlen, zwischen den USA und Europa. Also zwischen den USA und dem europäischen Kontinent. Ne? Genau da sitzt es dazwischen. Ich glaube, in ideologisch, politisch, kapitalistisch sitzt es genau dazwischen.
Also es wäre jetzt, ich nehme den ganzen weg, ist UK nicht ganz weit vorne bei euren geopolitischen Gewinnern?
Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen.
Das ist schade.
Wo welches Land rankt, das kann ganz viele Emotionen hervorbringen. Deswegen,
wir wollen jetzt nicht für Herzklappenabrisse sorgen. Aber ich komme trotzdem mal natürlich auf dieses Gewinnerthema nicht, es hat nichts mit dem Ranking zu tun, aber du hast es natürlich mit Europa schon ein bisschen angedeutet. Natürlich gibt es einige Länder, die von den sich die letzten Jahre veränderten Strukturen natürlich profitiert haben. Das Gleiche sehen wir ja aber zum Beispiel auch in einigen Ländern Asiens, wo man eben auch versucht, ein bisschen, zumindest mal spätestens seit dem Lieferkettenthema, China zu umschiffen. Ja? Japan ist ein Beispiel. Es gibt viele andere Produktionsländer, die da jetzt plötzlich sehr viel mehr auf der Agenda sind vieler Länder als wichtiger Zulieferer.
Ja, als Zulieferer natürlich, auch als neue Rohstoffexporteure. Ich glaube, Indonesien ist da ganz interessant. Natürlich, wir reden immer viel über Indien. Indien profitiert so ein bisschen davon, dass man sich von China abwendet. Ist natürlich kein Ersatz dafür, aber profitiert davon. Wir sehen, die Türkei profitiert auch einfach da von der geografischen Position, wo es ist. Da gibt es unterschiedliche Dimensionen, aber einige Länder, die eben auf jeden Fall auch auf der Gewinnerseite sind, und das sind natürlich auch attraktive Investitions-Destinations.
Abschließend ist natürlich immer die Frage, wenn wir über geopolitische Risiken reden und natürlich in der Kombination, wie du das den ganzen Tag bei Amundi machst, mit euren Asset Managern, ist natürlich auch für uns Investoren immer die Überlegung, wie sehr muss man das reflektieren, also potenzielle Risiken, die in kürzerer Zeit auf einen zukommen könnten, beispielsweise in der Ausrichtung seines Depots. Also wie wichtig sind geopolitische Risiken tatsächlich für die Märkte? Außer jetzt, ich nehme jetzt mal nicht den klassischen Fall, großer Krieg kommt, Ölpreis geht hoch. Das ist jetzt ein bisschen zu wenig sophisticated.
Ja, also ich sehe das hier. Ich mache jetzt diesen Job bei Amundi 2 Jahre. Die Aufgabe war, kreiere diese geopolitische Analysefähigkeit in Amundi, dass dann die Investoren die Sache reflektieren können. Und was ich gesehen habe, ist, dass einfach geopolitische Analyse genauso fundamental geworden ist wie die Makroanalyse. Ja, wie, was erwarten wir von Inflation, was erwarten wir vom GDP-Wachstum, was erwarten wir von Interest Rates. Geopolitik ist da einfach noch so ein Pillar. Ja, ist einfach noch ein Teil dieser Analyse, der da reinfließt. Also es ist Teil des Hintergrunds. Man muss wissen, was los ist. Man muss wissen, was ist relevant, was kann auf die Märkte einen Einfluss haben und was nicht. Was sind Trends, die vielleicht da sind, ne, für einen längeren Zeitraum? Was sind Situationen, gegen die man hedgen muss? Ja? Also jetzt ganz konkret, also wenn man sagt, okay, ja, es gibt diese ganzen Risiken, aber der Markt macht trotzdem weiter wie bisher. Das ist korrekt. Der Markt agiert im Basisszenario. Und das Basisszenario ist, dass das schlimmste Szenario sich nicht materialisiert, sondern dass eben the Base Case ist, things don't get very bad. Ja. Aber es ist natürlich so, dass das Risiko viel größer geworden ist. Und das weiß man auch. Also muss man diese Risiken sich überlegen. Dann schaut man aber jetzt ganz genau, was bereits passiert ist. Gold reflektiert natürlich alles, was bereits im geopolitischen Kontext los ist. Aber nicht nur Gold, sondern auch diese ganzen Technologiekonzerne. Da geht es nicht nur um Artificial Intelligence. Da geht es auch um die Great Power Competition. Also geopolitische Trends sind schon im Markt reflektiert. Ganz wichtig in Sachen Zinssetzung. Wir haben gesehen, dass die Kürzungen, also das Zurücksetzen der Zinsen, dass das viel später kam, als es ursprünglich erwartet war. Der Grund war auch, was da im Roten Meer los ist und die Implikationen für die Inflation. Also Zentralbanken schauen auf die geopolitische Situation und machen daraufgehend Entscheidungen. Ja. Also ne, Geopolitik berührt all diese Bereiche. Und also wie ich unsere Investoren und mein Team die Investoren beraten, ist eben, was ist los, was ist wichtig, was bedeutet es für Öl, was bedeutet es für verschiedene Asset Classes, was bedeutet es für Trends der Zukunft, sind das mögliche Sektoren, die davon profitieren können. Und so ne, wird es reflektiert in der Entscheidung.
Und natürlich auch die Machtverhältnisse in solchen Sektoren. KI ist natürlich so ein Beispiel, ja. Wo sich das natürlich sehr schnell vermengt zwischen Privatwirtschaft und dem Markt an sich und den politischen Interessen. Und auch der Abschottung natürlich. Ja. Ne? Man sieht ja Huawei genau, und Co. Absolut. Beispielsweise. Ne?
Ja.
Was würdest du sagen, du hast es so angesprochen, so Trends, die sich jetzt rausentwickeln, die quasi gekommen sind, um längerfristig zu bleiben, was wären so die größten Entwicklungen, wo du sagst, die werden uns noch länger beschäftigen?
Auf jeden Fall die Rüstungsindustrie und die Veränderungen von ESG-Kriterien, um die Investitionen in die Rüstungsindustrie zu ermöglichen. Ich glaube, das sehen wir gerade ganz eindeutig. Wie gesagt, eine Welt, in der es einfach viel mehr Friktion gibt. Die Veränderung von Verhalten von Firmen, die sich anpassen. Firmen sind sehr gut darin, sich anzupassen, um weiterhin Geld zu verdienen. Und ich glaube, da muss man ganz genau schauen, welche Firma stellt sich wie an und ist ne, potenziell attraktiv. Weiterhin die Trends natürlich, die ich gesagt hatte, bereits. Ne, also was ich beobachte, ist, zu welchem Zeitpunkt wird diese opportunistische Freundschaft, die wir da zwischen Russland, China, Iran und Nordkorea sehen, zu welchem Zeitpunkt wird das eine Allianz? Das ist für mich ganz essentiell. Ja, und das sind so, glaube ich mal, schon ein paar Trends, die ich auf jeden Fall beobachte.
Ich musste deswegen schmunzeln, weil du sagtest, Unternehmen stellen sich schnell auf die neue Welt ein. Da ist mir eingefallen Ausnahme von VW.
Also ich muss schon sagen, dass ne, selbst ja in Deutschland aufgewachsen, als die Grünen groß geworden sind, man wundert sich schon, warum der Autosektor in Deutschland trotz dieses großen Umweltbewusstseins eigentlich nicht diesen Trend hat gesehen hat. Ne? Allerdings, es gibt sehr, sehr gute Unternehmen in Deutschland und ich denke, man muss einfach nur ein bisschen sich auf die neue Welt einstellen.
Ja, wobei natürlich die Autoindustrie, und das trifft ja quasi alle westlichen Autokonzerne, nicht nur die deutschen, das ist ja schon so ein bisschen dieses Platsches-Problem, wie jetzt, ich sag mal, früher bei Eastman Kodak. Da kam halt plötzlich Digitalität um die Ecke und ich habe es ignoriert und dann werde ich halt das wegdisruptiert. Ne? Das ist die Kehrseite der ganzen Veranstaltung, die man halt nicht kommen sehen, weil man halt sehr pomadig ist. Und das sortiert der Markt dann normalerweise auch aus. Anna, das hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich danke dir vielmals.
Gerne, hat mich auch gefreut.
So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal rein, wie sehr Geopolitik denn tatsächlich euer Anlageverhalten beeinflusst oder auch nicht berücksichtigt. Und ihr sagt, wie immer, Tesla all in und gut ist. Würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.